New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Der CO2-Markt. Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Energiewende oder gar vom Aus bedroht? Mechanismen und Hintergründe erklärt uns heute Dr. Arne Weber, Head of Power, Gas and Emissions bei MB Energy. Ich bin Astrid Dose und leite den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Internationales im Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, einem Industrienetzwerk. Herzlich willkommen, Arne, am Mikro.
Dankeschön.
Ich freue mich aufs Gespräch. Wie immer zum Einstieg drei kurze, nicht abgesprochene Fragen zum Warmwerden. Ich begeistere mich seit 20 Jahren für den Strommarkt, weil?
Es die Grundlage von allem in der Energiewirtschaft oder überhaupt in der Wirtschaft noch allgemeiner gesagt. Also Energie spielt überall eine Rolle, wird immer wichtiger, ist das zentrale Thema jetzt auch bei allen größeren Konflikten auf der Welt. Und Strom zahlt da in irgendeiner Form drauf ein, mittelbar oder unmittelbar.
Alles klar. Die Energiewende braucht dringend ein Update, weil?
Ja, die Herausforderungen werden immer größer. Wir haben das Thema CO2 natürlich, das werden wir heute drüber sprechen, aber wir haben eben auch das Thema regionale Versorgung, Abhängigkeit von geopolitischen Themen. Also ich denke, wird immer spannend bleiben.
Okay. Ich erwarte mir von der deutschen und europäischen Politik, dass sie was tut.
Einen möglichst einfachen und klaren regulatorischen Rahmen schaffen. Ich denke, jedes Setup hat irgendwie Stärken und Schwächen. Wichtig ist, dass es für uns als Industrieunternehmen planbar und irgendwie einschätzbar bleibt.
Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir in medias res. Du hast dir den CO2-Markt als Thema gewünscht und wir hatten das noch nie in über 40 Folgen. Darum fand ich das tatsächlich ziemlich spannend und ich glaube, da es ja auch wirklich eine Grundlage ist, wert darüber mal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Wie funktioniert der CO2-Markt? Es ist zwar in aller Munde, ich glaube, aber die meisten wissen nicht wirklich, wie es funktioniert. In einfachen Worten, was können wir uns darunter vorstellen?
Also angefangen hat es im Prinzip alles mit dem Kyoto-Protokoll. Das war Ende der 90er, ich glaube 97, wurde das erste Mal was unterzeichnet und man hat sich als, ich sage mal, internationale Staatengemeinschaft geeinigt, dass globale Erderwärmung ein menschengemachtes Phänomen und Problem ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache, sollte man vielleicht auch mal betonen, weil es immer wieder so Nebelkerzen gibt, das wäre nicht so. Also das ist unstrittig, zumindest, ich sage jetzt mal, als wissenschaftliche Mehrheitsmeinung. Und um das ganze Thema anzugehen, wurde im Kyoto-Protokoll so festgehalten, man hat sich festgelegt, dieses Problem anzugehen. Und so wie die Europäische Union eben organisiert ist, bedeutet das dann den nächsten Schritt, okay, wir brauchen eine europäische Gesetzgebung, wir brauchen eine nationale Gesetzgebung, die unsere Klimainitiativen und Ziele in irgendeiner Form abbildet und denen gerecht wird. Und so ging es eigentlich los. Mhm. Die europäische Antwort auf das Thema CO2 und globale Erderwärmung ist das EU-ETS, das European Emission Trading System. Das wurde 2005 scharf gestellt sozusagen. Da gab es natürlich, man sieht, 97 ging es los mit dem Kyoto-Protokoll, 2005 war dann das Gesetz fertig, also war schon ein bisschen Zeit zwischendrin. Ist aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es schwierig ist, dass sich ja viele Staaten einigen müssen. Und in einfachen Worten gesagt, und das ist so, dass die große Überschrift, die über allem steht, das ist Cap and Trade. Also die Begrenzung von CO2 durch ein Cap. Die Begrenzung bedeutet, wir limitieren die Menge an CO2, die emittiert werden darf. Und Trade in Europa muss ein marktbasierter Mechanismus zur Preisbildung der CO2-Verschmutzungsrechte, Emission Allowances, also ich nenne es Verschmutzungsrechte, Emission Allowances, alles synonym. Im Endeffekt geht es darum, eben die Erlaubnis zu bekommen, CO2 zu emittieren. So ging das Ganze im Prinzip los und jetzt könnte man sich verschiedene Mechaniken ausdenken, wie man CO2 begrenzt. Der vielleicht offensichtlichste Weg wäre zu sagen, jede juristische Person bekommt einfach die Auflage, dass die eigene CO2-Emissionen zu erfassen und dann eben diese Verschmutzungsrechte, diese Tickets, EUAs zu beschaffen und zu löschen. Das wäre irre kompliziert, da hätte man faktisch so eine Art CO2-Steuererklärung oder CO2-Deklarierung, also das würde bedeuten, irrer Aufwand. Und da finde ich, da ist die EU, es wird viel gescholten über, ist komplex oder die machen alles schwierig. In dem Fall muss ich sagen, richtig prima Lösung gefunden. Sehr pragmatisch, fokussiert sich auf die größten Emittenten, das heißt die Industrieteile oder die Teile der Wertschöpfungskette der Wirtschaft, Volkswirtschaft im Allgemeinen, also ganz blöd global gesagt, die den größten Klima-Impact haben. Also wo sind die meisten Emissionen, platt gesagt? Wo müssen wir, haben wir den größten Hebel, um schnell eine Minderung von CO2 zu erzielen?
Okay. Yeah.
Und da hat man gesagt, okay, wir fangen an mit vier Sektoren. Das ist Stromerzeugung.
Mhm.
Das ist Schwerindustrie. Das ist Luftfahrt. Und Schiffsverkehr seit 2024. Und das sind so etwa 40% der europäischen Emissionen. Also da hat man schon ganz ordentlich einen Hebel dran. Und für diese Emissionen hat man, oder für diese Industriesektoren hat man eben dieses EU-ETS eingeführt. Marktbasierter Mechanismus, ich hatte schon erwähnt. Also im Endeffekt ist es so, wer in diese Regulierung fällt, die Unternehmen müssen hinreichend groß sein, beziehungsweise hinreichend große Anlagen betreiben, Industrieanlagen oder Schiffe oder was auch immer. Wenn man in die Regulierung fällt, muss man zum einen seine Emissionen tracken, erfassen und in dem Register einbringen und quasi seine Verschmutzungen melden. Mhm. Das Ganze muss natürlich auditiert werden, dass er da nicht geschummelt wird. Also im Prinzip so eine Art tatsächlich CO2-Steuererklärung erstmal abgeben, sondern das schuldig an CO2. Und um das dem gerecht zu werden oder um dann quasi seine Emissionen glatt zu stellen, müssen diese EUAs, diese Zertifikate beschafft werden, in Auktionen oder über Forward-Märkte. Schlussendlich werden aber diese Tickets verauktioniert, also ein kompetitiver Mechanismus, ein Marktmechanismus, die national, also die EU gibt jedem Land eine Menge an Zertifikaten, die verauktioniert werden dürfen. Und dann ist es schlussendlich ein Wettbewerb, wer bietet am meisten dafür, wer bekommt die Tickets. Und diese Tickets werden eingebracht in die Register, dort gelöscht, einmal im Jahr in diesen sogenannten Compliance Cycles. Und dann ist man quasi fertig. Also einmal wird gesagt, das ist meine CO2-Schuld. Diese Schuld begleiche ich durch diese EUA-Tickets, die ich mir in Auktionen beschaffen kann. Und dann wird es einmal gelöscht, man spricht auch von Retiren oder halt Löschen von diesen Tickets und dann ist quasi das Reporting-Jahr abgeschlossen und das machen wir jedes Jahr, wenn wir in die Regulierung fallen.
Und ich meine, wir haben ja 27 Mitgliedstaaten in der EU, vielleicht kannst du mal ein paar rauspicken, die besonders erfolgreich bei den Auktionen sind oder
also
auch nicht.
Es ist im Prinzip so, dass die Länder bekommen die Quote zugeteilt. Das heißt, es ist nicht so, dass so ein bisschen lustig ist es. Es gibt eine europäische Auktion und eine deutsche Auktion. Also das hat man sich so ein bisschen aufgeteilt. Warum auch immer, nehmen wir einfach mal so hin. Die Tickets sind grundsätzlich übertragbar in der EU. Das heißt, es ist schon ein vereinheitlichter europäischer Markt. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Der Markt ist hochliquide. Also man kann sagen, in Europa funktioniert das tatsächlich ganz hervorragend. Da gibt es einen regen Handel. Das ist ein klar bepreisbares Risiko, zumindest für Commodity-Händler. Bei MB Energy ist das halt für uns unser Kerngeschäft, deswegen können wir damit ganz gut umgehen. Es gibt aber viele Spieler draußen, die eben ähnlich aufgestellt sind und das auch gut hinbekommen. Also diese Auktionen und dieser ganze Mechanismus, würde ich sagen, ist echt eine Erfolgsgeschichte in ganz Europa, in Deutschland natürlich insbesondere auch.
Okay, sehr schön. Du hast jetzt schon erzählt, dass verschiedene Sektoren sozusagen da inkludiert sind, von vielen hast du gesprochen und es scheint ja auch Unterschiede zu geben für die verschiedenen Sektoren. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Man kann sich das ja auch vorstellen, ne? Ich sag mal, dass die Schifffahrt ein besonders großer Emittent ist, das hat wahrscheinlich jetzt jeder mittlerweile begriffen. Wie soll man das ausdrücken? Reagieren diese Sektoren noch unterschiedlich auf den Mechanismus? Gibt es auch welche, die trotzdem versuchen, sich da ein bisschen rauszulavieren? Oder ist es wirklich so streng, dass es jeder machen muss? Und
also die Regularien sind wirklich knüppelhart und total klar. Da kann man sich jetzt auch nicht irgendwie wegducken oder versuchen, einen Ausweg zu finden. Ich glaube, es ist ein Teil der Erfolgsgeschichte. Also es ist halt ein wirklich ganz klares Regelwerk, das wenig Ausweichmöglichkeiten zulässt. Es ist natürlich so, dass ich war lange im Strom unterwegs, bin da immer noch aktiv. Die Utilities, die großen Versorger, die kennen das Thema natürlich jetzt schon sehr, sehr lange und sind auch mit diesem Markt ein Stück weit groß geworden. Also da sind natürlich viele Mechanismen da. Man kann mit den Märkten gut umgehen. Man kennt die ganzen regulatorischen Prozesse sehr gut. 2024 kam jetzt der Shipping-Sektor mit dazu. Das war natürlich jetzt schon eine gewisse Lernkurve, die das nach sich gezogen hat. Wir merken das so auf der Kundenseite. Also wir haben halt Shipping-Kunden, die uns dann auf einmal angefangen haben zu fragen, ja, wie ist denn das? Wir verstehen das gar nicht so richtig mit diesen Registern. Also Dinge, die, ich sage jetzt mal, wenn man lange in dem Markt unterwegs ist, eigentlich schon so Selbstverständlichkeiten sind. Mhm. da merken wir, Mist, doch nicht so selbstverständlich, ist vielleicht deutlich komplizierter, als wir gedacht haben. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung. Also immer wenn so eine Regulierung dann ausgeweitet wird, wird es natürlich erstmal so eine gewisse Einstiegshürde geben hinsichtlich ja den formalen Anforderungen, also diesen ganzen Registern, ja, ich nehme so Hygienefaktoren schon fast. Und natürlich, es kommt noch oben drauf, sind auf einmal kommerzielle Risiken damit verbunden. Also wenn ich es gewöhnt bin, vielleicht um ein Beispiel Schiffe zu bleiben, ich mache Shipping Charter Contracts, dann weiß natürlich ein Reeder, dass er seine Bunkerkosten mit einpreisen muss. Jetzt kommt da ein neuer Kostenfaktor dazu, der Kostenfaktor heißt halt CO2. Das ist natürlich ein neues Thema, ein neues Commodity, das muss man erstmal lernen und dann muss man sich irgendwie reinfuchsen und wir merken halt, dass da schon nicht nur ein Bedarf ist an Tickets oder an Handelsaktivität, sondern ein Stück weit auch so ein bisschen, ja, Beratung ist ein zu großes Wort, aber so ein bisschen eine Diskussion, man braucht so einen Sparringspartner dann auch, okay, der einem so ein bisschen hilft, damit einzusteigen.
Ja, und ist noch eine weitere Erweiterung geplant? Also kann man sich vorstellen, noch mehr Sektoren da zu inkludieren?
Also das EU ETS 1, wenn man so möchte, das ist, also die 1 kommt jetzt dazu, weil es eine 2 auch noch gibt. Das ist eigentlich so der wirklich ganz große nächste Schritt. Da fangen wir eben an, auch den Brennstoffmarkt zu regulieren. Also Brennstoff bedeutet Diesel, Benzin, alles, was man jetzt irgendwie in Straßenfahrzeuge reinkippen kann, damit die fahren können.
Ja.
Heizungen werden auch erfasst, also Gebäude. Und das ist natürlich eine spannende Sache, ist ein ganz neuer Sektor. Warum ist das der nächste Sektor in der Kette? Wir haben gesagt, die EU macht das clever, die gehen nach Größe, nach Climate Impact vor. Das ist halt der nächstgrößere Brocken.
Ja.
Was da zusätzlich nochmal anders wird, und das ist eigentlich wirklich spannend, auch im Sinne von, wie die Regulierung greift, bis jetzt im ETS 1 ist es so, die Verpflichtung, EUAs zu beschaffen und diese Tickets zu beschaffen, die liegt immer bei dem, der den CO2-Ausstoß verursacht. Also Betreiber von einem thermischen Kraftwerk zum Beispiel. Wer die Kohle verbrennt, der muss die Tickets beschaffen.
Ja, das klingt ja auch plausibel.
Das ist auch erstmal logisch. Jetzt ist es so, bei den Kraftstoffen ist es so, dass der Inverkehrbringer des Kraftstoffs
also der verpflichtet Autofahrer.
Ist. Der Autofahrer ist es nicht, weil der kauft versteuertes Produkt mit allen CO2-Abgaben praktisch als Teil des Preises. Bedeutet jetzt für Kraftstoffversorger, die eben Kraftstoff in Verkehr bringen, an Tankstellen zum Beispiel, dass die Verpflichtung haben. Also MB Energy als Verkäufer von Diesel an Tankstellen ist dann auf einmal verpflichtet, sich eben darum zu kümmern. Die Logik ist eigentlich wieder schlagend, ne? Sonst müsste jeder, der ein LKW fährt oder ein Dieselauto fährt oder ein Benzinauto fährt, müsste plötzlich dann doch eine CO2-Steuererklärung abgeben. Das wäre nicht zu machen. Also bürdet man dann das dem, ich sage es mal, den Nächsten in der Kette auf.
Okay.
Weil wir ja auch wissen, wir verkaufen diese Brennstoffe jetzt nicht um, das sammelt niemand, ne? Das werden immer alle verbrennen. Also irgendwo in der Kette macht es schon Sinn, eins vorher einzusteigen.
Ah, okay. Und am Ende geht es natürlich auch darum, jetzt Wärme und Verkehr, wie soll man das sagen, zu einer erfolgreichen Energiewende zu bringen. Ne? Das ist ja
genau,
so die
also
nächsten Sektoren.
Das ist eigentlich, ne, wieso sind wir eigentlich bei so einem marktbasierten Verfahren, also das, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, warum ist das, also aus Händlersicht klar, das muss ich ja schon fast sagen, warum ist das besser als eine Steuer? Marktbasiert bedeutet halt, es gibt ein klares Preissignal, ich habe einen klaren Anreiz, effizient zu sein. Und da sind wir eigentlich beim Thema Energiewende. Also bis jetzt haben wir ja nur Geld eingesammelt, wenn man so möchte, und haben, okay, wir haben eine Begrenzung vom CO2, das ist schon mal super. Aber was macht das denn, wenn ich ich habe gesagt, Cap and Trade, die Begrenzung auf diesen Tickets wird halt immer weniger, sprich, also die Schwelle sozusagen, die Anzahl ausgeschütteter Tickets wird immer geringer und damit erreichen wir natürlich dann schlussendlich unsere Klimaziele. Also wir werden immer weniger von diesen Tickets rausgeben, das heißt, es gibt immer weniger Rechte zur Verschmutzung. Im Umkehrschluss bedeutet, es gibt natürlich weniger CO2 und wenn ich ein Gut habe, das ist jetzt wieder so, ich sage mal, ganz einfache Volkswirtschaft, wenn halt ein Gut immer knapper wird, nämlich diese Emission Allowances, diese Tickets, gibt es natürlich immer einen höheren Druck, weniger zu emittieren. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Also wir wollen dahin kommen, dass immer weniger CO2 in die Atmosphäre kommt und dass ein immer stärkerer Anreiz ist, CO2 einzusparen. Und ich denke jetzt an sowas wie, um meinen Kraftstoffen zu bleiben, dass man vielleicht dann irgendwann mehr Biodiesel vertagen, also HVO. Der ist halt in dem Sinne klimaneutral, weil er aus biogenem Material erzeugt wird. Hat also, das CO2 zählt in dem Sinne dann nicht, weil es eben aus biogenem Material kommt. Und da wollen wir ja eigentlich hin. Und da sind wir auch wieder beim Thema ganz zu Anfang Investitionssignale. Was ist denn so das eigentliche Ziel? Wir haben dann halt einen Preis, der irgendwie kalkulierbar ist, der eingepreist werden kann bei Investitionen und Unternehmen dazu dann eben bringt zu sagen, okay, wenn ich jetzt mir überlegen kann, ich kaufe 10 Jahre lang noch Tickets oder ich habe vielleicht eine Abschreibung, die ich über 10 Jahre rechnen kann, die Abschreibung von nämlich einer CO2-Einsparmaßnahme, das ist dann halt eine reine betriebswirtschaftliche Rechnung und es kann jedes Unternehmen für sich entscheiden, mit was sich besser fühlt.
Okay. Und geht das jetzt glatt durch sozusagen für Wärme und Verkehr oder gibt es da auch ein bisschen Debatten innerhalb der EU?
Es ist natürlich, also natürlich geht das nicht glatt durch, möchte ich schon fast sagen.
Habe ich gehofft, das wäre eine langweilige Frage.
Das ist ja fast immer so. Also wo kommen wir denn her? In Deutschland hatten wir bis jetzt, also ich bin ja sehr bei Deutschland, weil da gab es schon ein sehr gutes Schema, oder gibt es nämlich BEHG, das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das ist, wenn man so will, die deutsche Variante des ETS2, also dieses CO2-Regulierung für Brennstoffe. BEHG war bis jetzt Festpreis, also faktisch eine Steuer, das hieß nicht Steuer, aber faktisch ist das eine Steuer, weil es einfach ein fixer Preis ist, der wurde staatlich einmal im Jahr halt angepasst und auch immer ein bisschen teurer, um es immer attraktiver zu machen, CO2 einzusparen. Jetzt sind wir halt bei dem Punkt, nächstes Jahr werden wir zum ersten Mal einen variablen Preis haben in einem Korridor und da gab es schon große Diskussionen, oh, das ist aber jetzt ein zusätzliches Risiko und wie gehen wir denn damit um und können wir da nicht vielleicht dann diese Korridorphase wenigstens auslassen und direkt ins ETS2 springen, wo es dann ein komplett freier Preis ist. Also Anschluss der Debatte war da eben, lohnt sich das für nur ein Jahr? Ich persönlich und wir als Unternehmen, wir sehen das eigentlich sehr entspannt, weil es schlussendlich so eine Art Phase-in in diese neue Regulierung ist. Also ich finde es gar nicht verkehrt zu sagen, komm, wir halten uns mal in einem Korridor fest, dann ist das Risiko, zumindest ökonomisch, bewegt sich in einem gewissen Rahmen. Und klar, im nächsten Jahr ist es, also 2027 ist es dann ein freier Markt, da kann halt viel mehr noch passieren, aber wir wachsen da eben rein. Aber das wundert mich nicht, dass da jetzt natürlich, da kommt ein neues Risiko, das muss man irgendwie bewirtschaften, das generiert Aufwände. Das ist für insbesondere sehr kleine Unternehmen wirklich herausfordernd, das verstehe ich auch. Also ja. Wir sprechen schon über alle drüber, das ist halt nicht einfach.
Ja.
Da muss ich Kompetenz aufbauen oder mir irgendwie zukaufen, aber auch da, wir haben das bei ETS 1 gesehen, das gibt sich halt. Es gibt dann Spieler, die da ein bisschen aktiver sein wollen, also meine Firma, das ist jetzt halt so eine, wir wollen da aktiv sein, wir wollen auch helfen, wir überlegen uns dann auch ganz gezielt, wie könnte dann ein Produkt aussehen für einen Kunde, wie wir da einfach unterstützen können, dass es ein bisschen einfacher wird.
Okay.
Ich meine, wir ergänzen eine Strommarktregulierung, aber auch, oh, geht das überhaupt, kann man denn einen freien Strommarkt, dann ist ständig Blackouts, ne? Das ist ein paar Jahre her. Die Sorge, ich glaube,
ist keiner passiert.
Es muss ein Anreiz da sein, ökonomisch das Richtige zu tun und dann tun die Firmen und die Leute das.
Ja. Ja, absolut. Es gab ja aber auch durchaus mal kritische Stimmen gegenüber dem CO2-Markt, das erinnere ich so aus den Medien, also es ist ja auch vieles schon kritisiert worden. Nehmt ihr das ernst? Also jetzt auch mit der neuen Bundesregierung, die sich ja in vielem so ein bisschen anders aufstellt als die alte, wie schätzt ihr das ein?
Ja, also ich sag mal so, nur die harten Fakten. In dem Koalitionsvertrag ist ein klares Bekenntnis zu ETS2. Das steht da so. Ich finde es immer schwierig zu spekulieren. Ich glaube das Gesetz und ich glaube, was die Leute sagen, bis sie halt das Gegenteil machen oder sich das Gesetz ändert. Auf irgendeiner Basis müssen wir halt agieren. Also deswegen würde ich sagen, das ist jetzt einfach die Realität. Wir können natürlich spekulieren, wenn es jetzt massive politische Umbrüche gäbe, egal wo, dann könnte das natürlich irgendwie sein, dass sich da was ändert. Das ist so, das ist ein regulatorisches Risiko, mit dem wir immer umgehen müssen, aber ich glaube, wenn sich jetzt Steuergesetzgebung ändern würde, hätte das auch Einfluss auf die Wirtschaft. Ich würde sagen, als Unternehmen sind wir da vergleichsweise entspannt. Wir bereiten uns natürlich auf den Rechtsrahmen vor, wie er heute ist und wie er halt auch angekündigt wurde von der aktuellen Regierung, dass er bleiben soll.
Okay. Vielleicht nochmal einen Blick über den Tellerrand. Du hast ja jetzt sehr die Erfolgsgeschichte der EU beschrieben. Es gibt noch ein paar andere Kontinente auf dieser Erde. Gibt es irgendwo etwas Vergleichbares? Wir sind ja immer sehr so mit unserer europäischen Brille unterwegs.
Absolut. Also es ist eine super spannende Frage, gerade bei einer Herausforderung, Probleme sagt man glaube ich nicht mehr, bei einer Herausforderung, die global ist. Also wir haben hier ein globales Thema, das ist CO2 und die Atmosphäre teilen wir uns halt auf diesem Planet. Das heißt, Also Standard-Gegenargument gegen diese Merkel ist immer, ja, aber das macht ja dann nur Europa. Das ist natürlich in der Sache richtig, aber ich finde, man muss schon vor der eigenen Haustüre kehren. Und wir sehen auch, dass sich dieses Erfolgsmodell, das es wirklich ist in Europa, halt zunehmend ausbreitet. Wir sehen einen sehr ähnlich organisierten Markt in Neuseeland. Wir sehen einen sehr ähnlichen organisierten Markt in Australien. In Asien nimmt das auch Fahrt auf, also Singapur ist da in jedem Fall dran. Die ist nicht immer der gleiche Markt, das sieht nicht mehr genau gleich aus. Also die zuerst genannten, die sind sehr ähnlich. In Asien ist es da nicht überall genau gleich oder so vergleichbar.
Ja.
Kalifornien zum Beispiel kümmert sich darum. Jetzt sind halt die USA ein schon interessantes Land und im Augenblick ist es politisch spannend. Ne? Da sind die Staaten zum Teil sehr anderer Meinung als ihr Präsident.
Absolut, ja.
Also wertungsfrei ist einfach so und deswegen gibt es da dann eben so interessante Dinge, dass Kalifornien und Teile von Kanada irgendwie sich anders regulieren. Aber wir sehen schon, dass das Fahrt aufnimmt. Was wichtig ist natürlich, dass Europa jetzt nicht als Region ins Hintertreffen gerät. Ökonomisch, dass wir uns dazu quasi zu das Leben selber zu schwer machen. Es gibt da Lösungen wie zum Beispiel dieses CBAM, also wenn so eine Art Cross-Border-Ausgleichsmechanismus, wenn also in Güter importiert werden, die in der Produktion sehr starke CO2-Emissionen mit sich bringen, dann gibt es halt so eine Art CO2-Bepreisung, die dann konsistent ist mit dem europäischen CO2-Preis oder CO2-Markt und es wird da quasi ein kleiner Aufschlag dann genommen oder das wird mit reingerechnet, damit es uns nicht passiert, dass wir auf einmal anstatt in Europa das CO2 zu emittieren, damit aufhören und dann schlicht schmutzigere Produkte aus dem Ausland importieren. Das ist die Logik, um dem vorzubeugen.
Genau, der CBAM ist noch relativ neu, ne? Das ist jetzt so vor ein paar Jahren eingeführt worden.
Genau, das ist so, das ist halt... Es ist wie so, wir haben halt eine globale Wirtschaft und irgendwie müssen wir das Thema dann fair lösen, wenn man so möchte. Also ich habe mich jetzt auch sehr angestrengt, nicht das Wort Zölle zu sagen.
Darfst du gerne sagen.
Ein bisschen ist es so, aber wir wollen halt ein Level Playing Field haben für insbesondere die europäischen Unternehmen, dass es nicht unfair oder im internationalen Wettbewerb zu nachteilig wird.
Okay, ja super. Also das war, fand ich, sehr verständlich dargestellt. Hast du noch einen letzten Wunsch vielleicht an uns als Cluster, was wir tun sollten in nächster Zeit, um irgendwie die Themen voranzubringen oder keine Ahnung?
Also ich sehe da so einen gewissen Bildungsauftrag, der mit CO2 einhergeht. Also es ist, da gibt es viel so Mythen und Legenden, würde ich sagen. Da wird ganz schnell Greenwashing gerufen oder ich weiß nicht. Also es gibt natürlich auch freiwillige Zertifikate, Klimaunterstützung. Das ist ein ganz anderer Markt nochmal. Das hat jetzt damit hier konkret gar nichts zu tun. Aber ich glaube, so dieses einfach Erklären, warum das eine gute Sache ist, erklären, was auch die Denke und die Mechanik ist, die dem Ganzen... das Ganze unterfüttert, nicht nur drüber schelten, dass es irgendwie doof und kompliziert, sondern wirklich versuchen, das Verständnis zu schaffen. Ich glaube, dann ist das auch ein logisches und gutes System. Wenn man das versteht, dann haben wir als Cluster unseren Job ein Stück weit gemacht. Dann gibt es so einen gewissen Buy-in von den Leuten, die da eben mitmachen müssen oder dürfen. Und danach glaube ich, da ist das ein schöner Markt, in dem wir uns alle dann zurechtfinden können.
Okay, sehr gut. Also wir haben einen weiteren Bildungsauftrag bekommen von dir heute. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, für die tollen Erläuterungen.
Sehr gerne.
Und weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke schön.